Wenn im Leben eines glaubenden Menschen Probleme entstehen, wenn es kompliziert wird, worin liegt das? Oder wenn in einer christlichen Gemeinschaft, wenn es kompliziert wird und da Konflikte und Spannungen auftauchen, was ist denn dann genau passiert? Auf so eine umfassende Frage gibt es natürlich viele Antworten. Aber wenn ich so meine Erfahrungen und Beobachtungen zusammennehme, liegt es oft an einem Punkt der Verwechslung von Liebe und Nähe. Vielleicht hast du schwierige Eltern oder Schwiegereltern und jeder Besuch ist emotional unglaublich aufreibend und anstrengend und du brauchst manchmal Tage, um dich davon zu erholen. Oder du begegnest hier einzelnen Menschen und die Begegnung ist verletzend, frustrierend, vielleicht auch ein bisschen bedrohlich und dann ziehst du dich zurück, betest drüber und hast so den Impuls, sagen, ich gehe jetzt genau auf diese Person nochmal zu und das Ergebnis ist frustrierend, verletzend und bedrohlich und vielleicht war das gar nicht der Geist Gottes, der dich erneut in diese Begegnung getrieben hat, sondern dein schlechtes Gewissen, das von dir verlangt, du musst jedem hier nahe sein. Oder vielleicht kennst du auch Teamsituationen, wo so eine Unterschiedlichkeit aufeinander prallt, dass es fast unerträglich ist, irgendwo einen gemeinsamen Weg zu finden. Oder vielleicht ist auch jemand in deiner Nähe, der hilfsbedürftig ist und deine Hilfe eigentlich gut brauchen könnte, aber die Art und Weise, wie die Person dich behandelt, ist kaum auszuhalten. Aber wir sind als Christen vielleicht gerufen, auch das Kreuz Jesu auf uns zu nehmen, zu leiden, Dinge auszuhalten. Und solche Situationen habe ich im Kopf, wenn ich von diesem Thema spreche. Und es kann sehr befreiend sein, zu entdecken, dass Liebe nicht immer gleich Nähe ist und dass es sowas wie gesegnete Trennungen gibt in der Bibel. Und wenn du das noch nicht selber entdeckt hast, kann das sehr spannend werden, mal unter diesem Blick ins Evangelium zu gucken. Eine dieser gesegneten Trennungen berichtet uns die Apostelgeschichte. Und auf diesen Bibeltext wollen wir hören. Der steht in Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41.
Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu so einer heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Sizilien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben.
Barnabas und Paulus hatten eine total erfolgreiche Missionsarbeit hinter sich. Jetzt sind sie eine Weile in Antiochien gewesen und Paulus bekommt den Impuls, so wir ziehen nochmal los, besuchen die Gemeinden, stärken sie und gewinnt auch den Barnabas für diese Idee. Allerdings haben die unterschiedliche Vorstellungen, ob der Markus mitkommt. Barnabas möchte den mitnehmen und Paulus sagt, kommt nicht in Frage. Der ist damals in Pamphylien einfach abgereist und nach Jerusalem zurückgekehrt, hat uns im Stich gelassen, das geht nicht. Barnabas sieht es ganz anders und darüber kommt es zum heftigen Streit, der sogar zu einer Trennung führt. Und Barnabas nimmt den Markus mit sich, die reisen mit dem Schiff nach Zypern, während Paulus sich in Silas einen neuen Gefährten sucht für seine Reise und dort in der Ecke bleibt und erstmal in Syrien Gemeinden besucht. Was mir an diesem kurzen Bericht aus der Apostelgeschichte gut gefällt, ist, dass der keine moralischen Etiketten verteilt. Der könnte ja irgendwie mal anmerken, aber dieser Streit ist böse. Paulus hat schließlich immer vom Band der Liebe gesprochen und von der Einheit und dass man natürlich zusammenfindet und noch zusammengehört wie ein Körper. Jetzt, das geht doch gar nicht. Also erstens das Streiten nicht und zweitens die Trennung nicht. Oder Barnabas ist vielleicht böse, weil er da an dem Markus festhält. Oder vielleicht ist Markus böse, weil ohne ihn hätten sich die anderen gar nicht gestritten. Und es wird aber gar kein moralisches Etikett verteilt. Es wird so berichtet, wie es passiert ist. Ich habe auch die eine oder andere Auslegung gelesen, die versucht hat, die Beweggründe für den Markus herauszufinden, warum der damals nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Einer hat geschrieben, der hat vielleicht Heimweh gehabt. Ein anderer hat geschrieben, der hat vielleicht diese Strapazen der Missionsarbeit nicht gut ausgehalten. Wieder ein anderer hat geschrieben, dass Markus vielleicht so eine starke innere Bindung an das Judentum gehabt hatte, dass der einfach mal wieder nach Jerusalem zurück musste und da wieder in so eine judenchristliche Sphäre zurückkehrt. Alles Spekulation, wir wissen es nicht, das ist nicht mit überliefert, aber ich finde, das roch ein bisschen danach, dass man vielleicht doch irgendwo noch so einen Mangel bei dem Markus entdeckt. Man sagt, oh, da hast du was gemacht, das war nicht gut und deswegen gibt es hier diesen ganzen Konflikt. Aber auch darauf verzichtet die Apostelgeschichte und ich finde, das ist oft unkomplizierter, wenn man mal Dinge stehen lassen kann und nicht unbedingt jetzt den moralischen Mangel herausfindet. Wenn man jetzt diesen Konflikt ein bisschen tiefer verstehen will, lohnt es sich mal die Leidenschaft anzuschauen, mit der Barnabas und Paulus unterwegs waren. Und es gibt eine Schlüsselstelle in der Apostelgeschichte, wo die Leidenschaft von dem Barnabas ganz deutlich wird. Die Vorgeschichte war, Paulus war ja erst ein fanatischer Christenverfolger, der hat Christen gejagt, ins Gefängnis gebracht, hat sich gefreut, wenn die hingerichtet wurden. Und irgendwann hat Paulus eine überwältigende Begegnung mit Jesus gehabt und aus dem fanatischen Christenverfolger ist ein leidenschaftlicher, glühender Christus-Nachfolger geworden. Und als sich Paulus ein bisschen beheimatet hatte im Glauben, ist er nach Jerusalem gereist und hat versucht, Kontakt aufzunehmen zur jungen Gemeinde. Ich bin jetzt einer von euch. Und die junge Christenheit, die war natürlich erstmal abweisend und abwartend und hat gesagt, sie fürchteten sich und haben einfach nicht geglaubt, dass Paulus jetzt einer von ihnen ist. Und jetzt braucht's jemanden, der hier eine Brücke schlägt. Und das war Barnabas. Und es steht, dass er den Paulus zu sich genommen hat und dann eingeführt hat in die Gemeinschaft zu den Aposteln und in die Gemeinschaft der jungen Kirche. Und da wird die Leidenschaft von dem Barnabas richtig deutlich. Er vertraut auch da, wo es riskant wird. Er hat kein Problem mit dem Schwachen und Gebrochenen und sieht dadurch, was Gott mit dem Leben von jemandem machen mag. Und das ist seine Leidenschaft. Und das macht auch klar, warum das für ihn gar nicht geht, dass der Markus jetzt mit diesem vermeintlichen Mangel hier aussortiert wird und zurückgelassen wird. Das geht überhaupt nicht für Barnabas. Die Leidenschaft des Paulus ist eine ganz andere. Der ist nach wie vor ein Fanatiker. Nur ist er jetzt nach seiner Bekehrung ein Fundamentalist der Liebe. Er ist kompromisslos in seiner Hingabe, sehr opferbereit, sehr radikal. Und ich lese euch mal einen Auszug aus seinem Reisebericht vor, den er an die Gemeinde in Korinth schreibt, wo diese Leidenschaft so richtig zugespitzt spürbar ist. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe, weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Rute geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und Paulus würde dazu fügen, und all das ist nichts gegen die überwältigende Liebe von Jesus Christus, die ich erfahren habe. Jesus ist das wert und die Menschen sind es wert, dass ich all das ertrage und auf mich nehme, damit die auch dieser überwältigenden Liebe Jesu Christi begegnen. Und das ist die Leidenschaft von Paulus. Und wenn man sich jetzt überlegt, was passiert denn, wenn diese Leidenschaft des Barnabas und die von Paulus aufeinandertreffen und einerseits sagen, ein Dreamteam, die können sich so wunderbar ergänzen und das haben sie sicher auch gemacht, weil die ein unglaubliches Spektrum an Gaben auch zusammenbinden, solange sie sich verstehen. Aber es kann einen kaum wundern, dass es, wenn so unterschiedliche Leidenschaften zusammentreffen, es auch mal ordentlich kracht. Und Barnabas zum Schluss kommt, es ist unerträglich für mich, den Markus hier zu lassen. Und es ist für Paulus unerträglich, den Markus mitzunehmen und wieder jemanden mit ins Boot zu nehmen, der vielleicht irgendwann nach Hause fährt. Und dann passiert's, sie streiten sich und trennen sich. Und Gott segnet aber den Weg von beiden. Die Missionsarbeit von Barnabas und Markus ist gesegnet. Und Markus wird unter der väterlichen Führung von Barnabas ein sehr, sehr brauchbarer Mitarbeiter. Und die weitere Missionsarbeit von Paulus ist natürlich auch gesegnet. Und Paulus ist überhaupt nicht nachtragend, denn er erwähnt diesen Markus später in seinen Briefen. Und im Brief an Timotheus, wahrscheinlich kurz vor seinem Tod, bittet er den Timotheus und sagt, bring den Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und Markus hat sich bewährt und ist wieder zu einem wichtigen Mitarbeiter von Paulus geworden. Also diese Trennung war nicht nur gesegnet, weil jeder seinen Dienst gut machen konnte, sondern die hat in dem Fall auch noch ein Happy End. Und diese Möglichkeit unaufgeregter Trennungen ist vielleicht so etwas, was für den einen oder anderen ganz neu ist. Und wenn wir unter diesem Horizont auf Jesus schauen, hilft uns das auch einen Wesenszug von Jesus nochmal neu zu entdecken oder tiefer zu entdecken, weil Jesus auch Trennung konnte. Jesus war so eng mit Gott verbunden, dass er ein vollkommenes Menschsein verkörpert hat. Und deswegen war natürlich sowohl diese barmherzige Leidenschaft von Barnabas in ihm, aber auch diese radikale, kompromisslose Leidenschaft von Paulus. Und wir kennen Geschichten, wo Jesus sehr barmherzig ist und sehr viel Nähe zulässt. Aber es gibt auch viele Geschichten von Trennung. Und drei kurze Facetten möchte ich heute vorstellen. Die eine Facette ist am Anfang von Jesu Dienst eine ganz sensible Situation, die im Johannesevangelium berichtet ist. Da heißt es, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Und was war passiert? Jesus hat seine Lehre so zugespitzt und seine Person und seinen Auftrag so ungefiltert zugemutet, dass es zu einer Trennung kam. Menschen, die reinen Herzens waren und diese Wahrheit gut aufnehmen konnten, die sind bei ihm geblieben. Das waren aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele. Und andere haben sich abgewandt und getrennt. Und jetzt kann man sagen, Mensch Jesus, was machst du? Ist dir das nicht klar, dass wenn du so Klartext sprichst, dass es eigentlich nur eine kleine Elite ist, die in deiner Nähe braucht und die anderen sind völlig überfordert und rücken ab? Aber Jesus hat es wohl gebraucht, dass in dieser Phase, in der kurzen Zeit, wo so sein Auftrag sichtbar wird und seine Botschaft sich verkörpert, dass da nur Menschen in seiner Nähe sind, die reinen Herzens sind und die auch ein Stück diese Kompromisslosigkeit haben. Die anderen haben Platz in der zweiten Reihe. Bald wird die christliche Gemeinde zu einer Massenbewegung. Allein in Jerusalem werden 3000 Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde bilden. Das sind natürlich auch für die Schwächeren und Halbherzigen, ist da ein Platz. Und Jesus verhält sich zwar manchmal abstoßend, aber er verliert natürlich nie seine Liebe für die Halbherzigen. Die sind zum Beispiel, wenn sie bei Jesu Einzug später rufen werden, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Halleluja. Und 2-3 Tage später, wenn sich die Stimmung getrennt hat, stehen die in der gleichen Menschenmasse und sagen, kreuzige ihn zu Pilatus. Und für diese Halbherzigen hört die Liebe Jesu nie auf und die schließt er in sein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ein. Aber Jesus hat die nicht immer in seiner Nähe, sondern hat sich manchmal auch so verhalten, dass es solche Trennungsbewegungen gegeben hat. Es gibt noch eine zweite Personengruppe, die Jesus auf Abstand gehalten hat. Das waren die religiösen Besserwisser und religiösen Machtmenschen. Und die hat er geradezu geschimpft, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrot, euer Vater ist der Teufel. Und wenn man jemand auf Abstand bringen will, muss man ihn nur so beschimpfen. Und man hat Menschen nicht mehr in seiner Nähe. Und er hat da auch ganz gezielt Brüche herbeigeführt und einen Abstand entstehen lassen. Und trotzdem hat seine Liebe auch für diese Menschen nie aufgehört. Wenn jemand wirklich ein Gespräch gesucht hat, dann hat sich Jesus Zeit genommen, auch mitten in der Nacht, wie zum Beispiel bei dem Religionsführer Nikodemus, mit dem sich Jesus ganz offen auseinandergesetzt hat, wo Jesus sehr einladend war. Und Jesus hält sogar Abstand von seiner Familie manchmal und hat da auch eine Trennung herbeigeführt, zum Beispiel in der Situation, wo Jesus die Menge gelehrt hat und Jesus wird unterbrochen und gesagt, oh, da ist deine Mutter und das sind deine Brüder und die wollen dich sprechen. Und Jesus hat gesagt, hier sind meine Mutter und meine Brüder und hat damit die Menge gemeint, denn wer den Willen Gottes hört und tut, der ist meine Mutter und das sind meine Geschwister. Und das klingt selbst für unsere Ohren ziemlich hart, aber in der orientalischen Kultur, wo die Familie heilig ist, ist das sehr heftig, diese Distanzierung, die Jesus da gemacht hat. Und natürlich hat aber Jesu Liebe für die Familie nicht aufgehört, trotz dieser Distanzierung. Und noch vom Kreuz runter schließt er seine Mutter mit einem Jünger, der ihm sehr nahe stand, zusammen und sagt zu der Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Und zu seinem Jünger Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und uns sorgt in einer sehr liebevollen Weise dafür, wie es mit seiner Mutter ausgeht. Und das heißt, Jesus war sehr frei darin, Nähe und Abstand zu gestalten. Wenn man es psychologisch sagt, würde man sagen, Jesus war ein Meister der Nähe-Distanzregulation und hat das in einer sehr, sehr vorbildlichen und weisen Weise gemacht. Und daran liegt eine große befreiende Kraft. Und vielleicht ist dir das noch gar nicht so bewusst geworden oder du entdeckst es heute nochmal neu. Aber diese Fähigkeit zu einer guten, gesunden Trennung gehört auch zu der befreienden Kraft, die Jesus in dein Leben bringt. Bist du schon frei durch solche gesegneten Trennungen. Ich weiß ja, dass Trennung kein sehr schönes Wort ist. Und wenn du vielleicht Verlassenheit erlebt hast oder mal Ausgrenzung in deinem Leben, dann kann das so ein richtiger Auslöser sein, der sehr unangenehme Gefühle entstehen lässt. Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so passend für so einen Taufgottesdienst, wo es ja darum geht, hier Menschen in unsere Gemeinschaft auch zu taufen. Aber so ist es natürlich nicht gemeint, dass man sich irgendwie ständig trennt und die Vereinzelung immer größer ist. Der Normalfall ist ja, dass jeder hier, der möchte, ein Zuhause finden soll. Dass wir in einer tragenden Gemeinschaft aufgehoben sind und dass jeder die Möglichkeit hat, sich in tiefen Beziehungen zu beheimaten. Und diese gesegnete Trennung ist gewissermaßen nur eine Notlösung für Ausnahmefälle, was aber dann sehr befreiend sein kann. Und ich möchte ein paar Beispiele geben, wie befreiend solche gesegneten Trennungen sein können. Ich selbst bin in einer Familie aufgewachsen, die emotional recht kühl war. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn jetzt ein Mensch auf mich zukommt, der emotional unterkühlt ist. Es kann passieren, dass ich innerhalb von wenigen Minuten erstarre und mich eine entsetzliche innere Leere überfällt. Ich brauche dann Schokolade, möglichst schnell, oder einen großen Cappuccino und dann geht es irgendwie wieder. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, das ist bedenklich, vielleicht solltest du das mal in der Seelsorge bearbeiten oder am besten in der Therapie. Aber ich kann dir sagen, was mein Therapeut sagen würde. Der würde sagen, solche tiefen lebensgeschichtlichen Prägungen, die kann man nicht einfach wegtherapieren. Das wäre ein wahnsinniger Aufwand und da würde noch eine Menge übrig bleiben am Ende. Versuch's doch mal mit einem gesunden Abstand. Man muss mir ja nicht jeder Persönlichkeit so ganz nahe kommen und manchmal genügt so ein bisschen ein gesunder innerer Abstand, um mit solchen Situationen zurechtkommen, wo es einfach Persönlichkeiten gibt, die sind jetzt nicht irgendwie böse oder komisch, aber wenn die einem auf so einer lebensgeschichtlichen Wunde einen da berühren, dann kann man in schwierige Gefühle kommen und wenn es einem dann nicht gelingt, einen gesunden Abstand herzustellen, dann kommt man in so einen Tunnelblick und dann kommt einem der andere immer komischer und böser und ungeistlicher vor und man kriegt einen sehr starken Drang, den zu erziehen oder ein bisschen geistlich besser zu machen oder verwickelt sich in lange, lange Konflikte, die natürlich nicht lösbar sind und kann da in sehr zähe Situationen kommen und dann kann das sehr befreiend sein und sagen, Mensch, Liebe heißt nicht unbedingt so eine innige Nähe und man kann auch mit einem gesunden Abstand Menschen lieb haben, die, ohne dass sie was dafür können, gruselige Dinge in einem auslösen können. Ähnlich befreiend kann das mit der eigenen Herkunftsfamilie sein. Eltern haben eine große, von Gott gegebene Autorität. Und die können sie dir zum Fluch oder zum Segen ausnutzen oder ausleben. Also ein Fluch kann zum Beispiel sein, wenn Eltern negative Botschaften über deine Person oder dein Leben aussenden und auch in der Art und Weise, wie deine Eltern dich behandeln, liegt natürlich auch eine Botschaft über dich und dein Leben drin. Oder es gibt auch Elternbeziehungen, wo Eltern die Kinder in einer emotionalen Abhängigkeit oder in einer geistlichen Abhängigkeit halten, statt sie freizusetzen für ihr Leben und ihre Berufung. Und auch da kann diese elterliche Autorität in manchen Punkten mehr Fluch als Segen sein. Und dann ist eben eine Ablösung und Distanzierung was sehr Heilsames. Wie hieß nochmal das vierte Gebot? Du sollst 3-mal in der Woche mit deinen Eltern telefonieren oder du sollst sehr ausgedehnte Besuche machen oder du sollst dir die Nöte und Eheprobleme deiner Eltern anhören. Natürlich nicht. Das vierte Gebot heißt, du sollst deine Eltern ehren. Und das geht zur Not auch von Australien aus. Da muss man keine räumliche und emotionale Nähe haben. Und sowas, das habe ich natürlich schon oft begleitet als Therapeut, sowas kann sehr befreiend sein. Und schließlich als drittes Beispiel, es gibt einfach unterschiedliche Leidenschaften, wie Paulus und Barnabas unterschiedliche Leidenschaften hatten. Ich bin zum Beispiel viel mehr ein Bauchtyp als ein Kopftyp. Und mich macht es wahnsinnig, wenn irgendwo Leute zusammensitzen, die so Details hin und her abwägen. Und irgendwann platze ich dann raus und sage, Mensch Leute, ist doch schon alles klar. Wir können das jetzt einfach anpacken. Ein bisschen Leichtsinn segnet Gott. Und dann schaue ich in angstgeweitete Augen von Menschen, die einfach ein bisschen vorsichtiger sind und die Dinge mal durchdringen wollen, bevor sie irgendwas in Bewegung setzen. Und da kann die Leidenschaft sehr unterschiedlich sein. Und wenn irgendwo zu viele Kopftypen in einem Team sitzen und wo da vielleicht die Aufgabe schon so ist, dass man eben lange Konsensprozesse und Gespräche haben oder wenn auch so zu viele Herztypen irgendwo in einer Gruppe sitzen, die wollen, dass sich wirklich alle mit allem wohlfühlen. Das kann meine Leidenschaft sehr blockieren und dann ist vielleicht irgendwo anders ein Einsatzort für mich. Und solche Trennungen und solche Überlegungen, was ist denn ein Ort, der meine Leidenschaft freisetzt und was sind solche Orte, die eigentlich meine Leidenschaft blockieren, die ist auch legitim und sowas kann auch was sehr Weises und Befreiendes sein, wenn man das berücksichtigt und sagt, es ist nicht böse, es ist nicht unchristlich, wenn vielleicht nicht jede Leidenschaft an jedem Ort zusammenfindet. Und das heißt, es kann was sehr, sehr Befreiendes und letztlich für jede Gemeinschaft auch was sehr Schützendes sein, wenn man eine Freiheit hat, Nähe und Abstand zu gestalten und wenn man vielleicht auch ein Ende für Auseinandersetzungen findet. Weil wenn ich jetzt mal meinen Wunsch geäußert habe oder irgendein Feedback gegeben habe und der andere versteht es einfach nicht, was soll ich da noch 5 Mails hinterher schieben oder lange diskutieren? Vielleicht passt es da gerade nicht. Und da kann ein gesunder Abstand viel entspannter sein. Aber bitte unterschätze die Menschen nicht, mit denen du nicht klarkommst. Vielleicht brauchst du manchmal ein bisschen Abstand vom Markus oder brauchst mal ein bisschen Pause vom Markus. Aber womöglich kommt in wenigen Jahren schon eine Situation, wo du sagst, ach, bring den Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Amen.